Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Tomoni Podcast. Heute sind nur zwei Jugendliche da, kein wissenschaftlicher Experte. Und ich bin Lorena, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in einer Jugendhilfeeinrichtung. Mit dabei habe ich...
Hi, mein Name ist Lino und ich habe sehr lange in einer stationären Wohngruppe gewohnt und bin zurzeit im betreuten Wohnen angebunden. Und heute reden wir zwei AlltagsexpertInnen über das Thema der Jugendhilfe.
Wir haben ja echt viel drüber gesprochen in anderen Folgen, wie man mit seinen Eltern reden kann, wie man irgendwie zu Hause die Situation verbessern kann, was es da für Tipps gibt oder was es da für Erfahrungen gibt. Aber worüber wir heute sprechen wollten, ist der Fall, wenn man merkt, okay, es ist vielleicht wirklich nicht mehr realistisch, zu Hause zu wohnen. Im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, aber auch einfach von der Dynamik. Und wir wollen ein bisschen die Angst nehmen und über unsere Erfahrungen sprechen, was dann passiert, wenn man das merkt, was es für Möglichkeiten gibt und vielleicht auch, was das eigentlich bedeutet.
Also das Überthema ist so Jugendamt. Was bedeutet das, zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, hey, irgendwie funktioniert es zu Hause gerade nicht so. Was es bedeutet. Und uns ist dabei auf jeden Fall, wie Lorena auch schon gesagt hat, sehr wichtig, euch die Angst vorm Jugendamt zu nehmen und so ein bisschen die Mythen, die darum irgendwie so existieren, ein bisschen aufzuklären.
Wir haben beide verschiedene Geschichten mit der Jugendhilfe, aber am Anfang wollte ich ein bisschen kurz einfach klarstellen, was man unter Jugendhilfe überhaupt versteht, wie Jugendhilfe aussehen kann. Es gibt nämlich ganz verschiedene Jugendhilfeangebote. Es gibt zum Beispiel ambulante Hilfen, die hatte ich eine Zeit lang, also sowas wie Erziehungsberatung für Eltern, sozialpädagogische Familienhilfen oder Erziehungsbeistände. Ich hatte einen Erziehungsbeistand, ich glaube ein Jahr oder so, anderthalb Jahre vielleicht.
Was bedeutet das, so einen Erziehungsbeistand zu haben?
Also bei mir war es so, dass ich, nachdem ich das erste Mal in der Klinik war, quasi als Empfehlung von im Entlassbericht sowas wie Erziehungsbeistand stand. Und das war eine Frau, die so 3-4 Mal die Woche haben wir uns getroffen. Und es war ja ziemlich an mir orientiert, was ich gebraucht habe. Also zu einer Zeit, wo zum Beispiel voll viel los war, irgendwie in der Schule, haben wir uns hingesetzt und haben irgendwie einen Plan gemacht, wie ich das besser schaffe, wann ich wie lerne oder ich weiß nicht, wenn man kann zusammen Eis essen gehen oder so, man kann auch einfach ein bisschen reden, aber ich weiß, dass es zum Beispiel auch Leute gibt, die irgendwie zusammen dann einkaufen gehen. Also es geht einfach ein bisschen drum, sich an dem jugendlichen, jungen Erwachsenen zu orientieren und den Alltag ein bisschen zu erleichtern. Teilweise also geht es auch ein bisschen um ja die Kommunikation und die Situation zu Hause natürlich. Also wenn ich jetzt über irgendwas berichtet habe, dann gab es auch Angebote für Gespräche mit meinen Eltern oder so.
Also so ein bisschen als Mittelkommunikationsglied zwischen den Eltern und den Kindern?
Ja. Aber es ging auf jeden Fall hauptsächlich um mich und irgendwie, ja, wie man meinen Alltag erleichtert. Es gibt teilstationäre Hilfen, sowas wie Tagesgruppen. Über manche dieser Formen der Jugendhilfe kann ich persönlich eben nicht so viel sagen. Es gibt stationäre Jugendhilfe, also sowas wie Pflegefamilien, betreutes Wohnen oder halt, das ist die Art der Einrichtung, in der ich gerade bin, intensive sozialpädagogische Wohngruppen. Also ich bin zum Beispiel in einer therapeutischen Wohngruppe, wo 24/7 jemand da ist. Das war bestimmt jetzt nicht alles, das war ungefähr das, nur um ein bisschen zu zeigen. Es ist nicht so, dass wenn man sagt, man geht in die Jugendhilfe oder man hat Jugendhilfe beantragt, dass das heißt, okay, du wirst jetzt ans andere Ende der Welt verschleppt und dann wohnst du da und hast nie wieder mit irgendwem Kontakt. Eben ein großer Teil von diesen Jugendhilfemaßnahmen angeboten ist zur Kommunikation mit der Familie und zur Hilfe im Alltag.
Und die können also so sehr individuell aussehen, was da gemacht wird. Auch die Wohngruppen sind alle irgendwie sehr unterschiedlich. Und es gibt da auch einen Unterschied, soweit ich das weiß, zwischen stationären Wohngruppen. Da sind dann 24/7 Betreuerinnen da, die arbeiten im Schichtdienst. Die haben dann auch Nachtdienst, beziehungsweise bei uns war das Bereitschaftsdienst. Das heißt, die durften dann irgendwie von 0 bis 6 Uhr durften die sozusagen schlafen und mussten nur erreichbar sein. Und es gibt aber noch so, ich glaube, die heißen außengelegene Wohngruppen. Da sind dann sozusagen nur tagsüber Betreuerinnen da und am Wochenende nicht. Das ist sozusagen ein Schritt weiter zur Verselbstständigung. Und betreutes Wohnen ist die Art der Jugendhilfe, die ich gerade beziehe. Also ich habe auch sehr lange in einer stationären Wohngruppe gewohnt und bin jetzt sozusagen in betreutes Wohnen. Das bedeutet, dass ich alleine wohne in einer Wohnung, die sozusagen vom Jugendamt bezahlt wird und dass ich dort Geld kriege sozusagen, um mein Leben zu finanzieren und mich so 2-3 Mal die Woche mit meinen Betreuerinnen treffe und so Sachen kläre und Hilfe bekomme. Mhm. Und das ist meistens der letzte Schritt zur Verwilderung, zur vollkommenen Selbstständigkeit, in die man dann entlassen wird. Was war... Ich wollte nur sagen,
es kann voll sein, dass da irgendwas fehlt und dass wir Sachen nicht richtig benannt oder falsch erklärt haben. Es, wie gesagt, heute sind keine ExpertInnen der Wissenschaft anwesend oder der, ich weiß nicht, der
Rechtslage
des Jugendamts oder so. Mhm. Es geht eigentlich vor allem, also wir wollten es kurz erklären, aber es geht vor allem um unsere Erfahrungen, unsere Geschichten in der Jugendhilfe.
Ja, dann kann ich dich auch schon direkt mal fragen, wie ist so dein erster Kontakt so mit dem Jugendamt irgendwie gewesen? Wie kam es dazu, dass du irgendwie wusstest, was so Jugendhilfe ist, was da für Angebote sind? Wie kamst du in die Jugendhilfe rein?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach meinem ersten langen Klinikaufenthalt, dass es dort schon mal teilweise Thema wurde und dass es da auch verschiedene von meinen Mitpatientinnen gab, die zum Beispiel in einer Wohngruppe gewohnt haben und ich einfach das Konzept da kennengelernt habe. Ja, auch dort zum Beispiel besprochen wurde, ob sowas eine Option für mich wäre. Ich habe dann, als ich entlassen wurde und dann zu Hause, also bei meinen Eltern gewohnt habe wieder, ja, hatte ich ein, wie gesagt, ein Erziehungsbeistand. Und wir haben, also von mir aus, als ich von mir aus das angesprochen hatte, haben wir darüber geredet, ob das eine Option wäre. Und ich habe mich erst dagegen entschieden. Dann habe ich, also ich bin weiter zur Schule gegangen und als es mir dann aber irgendwie ja wieder schlecht dagegen und im Verlauf meiner Therapie auch und mit meinem Erziehungsbeistand habe ich tatsächlich also zufällig jemanden getroffen, den ich in der Klinik kennengelernt habe und sie ist in die Wohngruppe gegangen damals und hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, ich bin gerade am Überlegen beziehungsweise suche nach einer Wohngruppe, wenn es eine Möglichkeit gäbe, irgendwie in Frankfurt für mich und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben beziehungsweise Ich glaube, ich habe die zusammen mit meinem Erziehungsbeistand geschrieben, weil ich weiß, ich habe mich auf jeden Fall nicht getraut, die abzuschicken damals. Und dann hat sie mir immer die Mails geschickt, die geantwortet wurden. Schön. Und dann habe ich ihr die Antwort geschickt und sie hat die Antwort dann abgeschickt.
Auf jeden lieber war.
Und in der Wohngruppe, von der ich damals aufgenommen wurde, in der wohne ich immer noch.
Das heißt, es war auch schon eine Eigeninitiative von dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe das Konzept wurde mir von außen so erklärt und näher gebracht. Also ich habe auf jeden Fall lange, als es eine Option war, eine mögliche Option für mich, gesagt, ich möchte das gerade nicht und ich möchte das zu Hause versuchen. Es hat auch bei mir viel mit Schule zu tun gehabt. Also zum Beispiel, dass ich sage mal, das erste Angebot für eine Jugendhilfe wäre mit einer Schule zusammen gewesen. Also das, das war so ein Konzept von, dass es eine Schule bei der Wohngruppe gibt und dass die miteinander zusammenarbeiten auch. Ach, und ich hatte mich damals, ich hatte damals bei der Schule, ich glaube, eine Woche hospitiert und dann hatte ich mich aber gegen die Schule und deswegen halt auch gegen die Wohngruppe entschieden, weil das so Hand in Hand gegangen ist. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, es ist gerade irgendwie in Ordnung für mich, wie es ist. Und dann ist es auch lange so geblieben, bis ich dann von mir aus wieder gemerkt habe, ich glaube, ich möchte mich informieren und möchte mir das anschauen und ich hatte auch so eine Probefrist festgelegt mit meinen Eltern und meinem Erziehungsbeistand, dass ich so 1-2 Wochen schaue in der Wohngruppe, ob ich denn das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie wohlfühle und in der Zeit haben zum Beispiel meine Eltern nichts in meinem Zimmer verändert oder sowas und als ich dann gesagt habe, ja, ich glaube, ich bleibe hier, ja, hat sich das dann irgendwie rauskristallisiert, dass ich da vermutlich weiterhin wohnen werde und auch jetzt auch immer noch wohne.
Wie alt warst du dann damals?
Ich war 17, glaube ich.
Okay, krass. Es war tatsächlich sehr anders, als es bei mir passiert ist. Bei mir war das so, ich habe also damals durch tatsächlich den Stadtschülerinnenrat habe ich jemanden kennengelernt, der auch in einer Jugendwohneinrichtung sozusagen gewohnt hat. Und da war das zum ersten Mal für mich so, ach, wie das ist so, wie das ist eine Option. Dass ich wusste nicht, dass das so existiert, weil ich damals tatsächlich sehr viel Angst vom Jugendamt hatte. Für mich war es so, da meine Mutter auch sozusagen in der Kinderbetreuung arbeitet, hatte ich so Angst, dass wenn ich, also für mich war so Jugendamt so, bedeutet, ich werde ihr weggenommen und sie verliert ihren Job, weil da arbeitet sie mit Kindern, also äquivalent wird sie da nie wieder arbeiten können. Und in meinem Kopf war so, zu Jugendhilfe gehen, ich ruiniere das Leben meiner Mutter. Und ich habe aber schon früh irgendwie selber gemerkt, dass das nicht zu Hause funktioniert und habe immer so, in meinem Kopf war ich so, ja, ich muss einfach anfangen zu arbeiten und ziehe dann halt, bevor ich 18 bin, aus. Und dann habe ich so von dieser einem anderen Person erfahren, ey, also es ist, man kann so mit dem Jugendamt ausziehen. Und es war auch da aktuell sehr kurz nach meinem Outing. Also ich habe mich damals als trans geoutet und meine Mutter kam damit auf jeden Fall nicht klar. Also wir hatten auch vorher schon Probleme in unserer Beziehung, aber das war so der Kipppunkt, dann so in Corona aufeinandersitzen mit meinem Outing, mit dem sie, das sie nicht akzeptiert hat. Und dann habe ich eine andere Transperson sozusagen kennengelernt, die mit dem Jugendamt ausgezogen ist und war so, habe die Person dann irgendwann, als es so richtig schlimm war, angeschrieben und war so, hey, können wir irgendwie, kannst du mir so erklären, wie das ging? Und habe dann so einmal mit der Person telefoniert und habe so ein bisschen was erzählt, was zu Hause abgegangen ist. Brauche ich euch gar nicht ins Detail zu gehen. Und die Person war direkt so, geh mal zum Jugendamt. Also lass dich mal beraten. Und dann habe ich so viel rumtelefoniert und habe dann auch herausgefunden, sozusagen, welches Jugendamt für mich verantwortlich ist. Und habe dann da an einem Abend, saß ich in der SIS in meiner Schule, also die Sozialarbeit in der Schule. Und habe dann mit so einer Sozialarbeiterin dort sozusagen geredet und habe dann angerufen, dort in dem Jugendamt, wo ich schon wusste, dass es für mich verantwortlich ist, weil die sind ja so nach Bezirken, wo du wohnst, sozusagen aufgeteilt. Und bin dann da abends nach der Schule mit meinem Fahrrad noch so hin und habe sozusagen einfach mich so beraten lassen. Und ich habe mich erst getraut, dahin zu gehen, nachdem mir so sehr klar gemacht wurde, nur wenn du für ein Beratungsgespräch dahin gehst, bedeutet es nicht, dass deine Aktion hinten dran folgt. Ich weiß nicht, ich hatte ganz viel Angst, dass ich irgendwie dahin gehe und die erlauben mir dann nie wieder zurück zu meiner Mutter zu gehen. Und ich hatte so Angst, ich gehe dahin und komme dann wieder zurück zu meiner Mutter. Aber irgendwie dachte ich auch so, ich habe sehr viel mit dem Gedanken gelebt, mir geht's ja gar nicht schlecht genug zu Hause, weil ich habe ja immer Essen da, ich habe irgendwie, also ich lebe nicht im Siff, ich bin sauber, die Wohnung ist sauber, das Essen da, meine Mutter ist irgendwie nicht physisch gewalttätig mir gegenüber, es ist ja nicht so schlimm. Und dann bin ich daher tatsächlich hingegangen und habe sozusagen das mit zwei Leuten besprochen und die eine Sozialarbeiterin da, die war super, super lieb, ist auch später tatsächlich meine Sachbearbeiterin sozusagen geworden und habe das denen so alles erzählt und dann waren die so, ja, wir müssen jetzt kurz mit unserer Chefin reden, weil es war so, wie gesagt, nach der Schule, es war so abends, so gegen 19 Uhr, es war schon dunkel, whatever. Und dann war sie so, ja, wir müssen kurz mit unserer Chefin reden und ich war so, warum? Und sie waren so, ja, also hier liegt auf jeden Fall ein schwerwiegender Fall von Kindeswohlgefährdung vor und wir sind uns gerade nicht sicher, ob wir dich legal nach Hause gehen lassen dürfen. Und ich war so in meinem Kopf, also alle Alarmglocken angegangen. Ich war so, was? Ja. Und für mich war das so krass, weil ich zum ersten Mal sozusagen die Bestätigung bekommen habe, dass es wirklich so schlimm ist, beziehungsweise, dass es noch schlimmer ist, als ich es gedacht habe, dass es ist. Und das war für mich irgendwie sehr, hat mir viel Sicherheit gegeben, aber auch viel kaputt gemacht, weil das bedeutet auch, dass ich so anerkennen musste, dass es zu Hause nicht gut lief. Ich habe dann aber auch sehr schnell gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch nach Hause gehen. Ich finde, dass ich das meiner Mutter nicht antun möchte, einfach so von 0 auf 100, ohne dass sie irgendwie weiß, was abgeht, ohne dass sie weiß, dass da ein Problem zwischen uns herrscht, einfach zu verschwinden. Und da waren die so, hey, ja, ist okay. Und haben dann aber gesagt, ja, wir würden ganz gerne dann mal für so ein Gespräch deine Mutter sozusagen einladen. Also meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt schon getrennt gelebt. Ich glaube, beide meine Eltern hatten bis zu meinem 18. Geburtstag auch noch mein Erziehungsrecht. Das heißt nicht Erziehungsrecht, mein
Sorgerecht.
Mein Sorgerecht, genau. Aber mit meinem Vater hatte ich keinen Kontakt. So. Das heißt, da war primär ging es um meine Mutter. Und dann hatte ich sehr viel Angst davor, dass meine Mutter zu sagen, dass ich sozusagen beim Jugendamt war. Und bin dann auch sozusagen an dem Tag, an dem ich ihr das gesagt habe und war so, hey, am Freitag da treffen wir uns mit dem Jugendamt und reden darüber, habe ich ihr das gesagt und hatte meine Schwester sozusagen als mentalen Support dabei. Also ich bin der Jüngste von vielen Geschwistern und hatte sozusagen eine ältere Schwester dabei, die auch schon alle ausgezogen waren und hatte dann einen Rucksack gepackt und habe dann für die Zeit sozusagen zum Überbrücken bis zu diesem Tag, an dem wir geredet haben, bei meiner Schwester übernachtet und habe dann damit dann in dem Gespräch, hatte ich tatsächlich auch meine Schwester mitgenommen als mentalen Support wieder und habe dann tatsächlich in diesem Gespräch, wo so das Jugendamt, meine Mutter und ich sozusagen da saßen und geredet haben, um so zu planen, was ist denn der Plan? So, was wollt ihr haben? Wollt ihr eine Familienhilfe haben? Ja. Ist der Plan, dass er auszieht? Was ist so die Idee? Und also ich habe da in dem Gespräch dann geäußert, dass ich auf jeden Fall nicht wieder zurück nach Hause ziehen möchte, weil das für mich so, ich weiß nicht, für mich war das irgendwie sehr klar, dass ich das dann nicht möchte. Und ich wäre tatsächlich fast dann in Obhutnahme gekommen. Das ist so, kannst du mir erklären, was eine Obhutnahme ist?
Ein Ort, wo Kinder und Jugendliche, wenn sie wirklich wegen so Gefährdungssituationen aus ihrer Familie ausziehen müssen oder dort gerade nicht sein können, temporär halt schlafen können. Also es ist auf jeden Fall kein Ort, wo man so dann weiterhin wohnen soll.
Die Zwischenstufe zwischen, ja, wir suchen gerade nach einer Wohngruppe, ja, für dich, wo man haben sie aber noch nicht gefunden, aber du musst trotzdem schon jetzt direkt zu Hause raus.
Ja, wo man halt irgendwie, ja, vermittelt wird.
Ja, das heißt in Obhutnahme. Da hätte ich theoretisch rein gemusst sozusagen, weil ich gesagt habe, ich möchte wirklich auch nicht mehr nach Hause gehen, weil ich dann auch, also für mich war das so, für mich war das richtig schlimm. Dann haben wir aber sozusagen so einen Mittelweg gefunden und dann durfte ich bei meiner Schwester sozusagen so lange wohnen, bis eine Wohngruppe für mich gefunden wurde. Und dann habe ich glaube ich monatelang irgendwie bei meiner Schwester gelebt, auch in einer anderen Stadt, also nicht in Frankfurt, und habe tatsächlich probiert in der Zeit noch zur Schule zu pendeln, aber es ging mir so mental schlecht, dass ich das nicht hingekriegt habe.
Ja.
Also ich habe es so für 2 Tage hingekriegt und bin tatsächlich mehrfach so auf dem Schul-Nachhauseweg, bin dann so zusammengebrochen und musste so Pause auf so einer Parkbank machen, weil ich so nicht mehr laufen konnte, weil ich so dort am Weinen war, weil diese ganze Situation so krass schlimm für mich war. Bin dann tatsächlich, ich glaube ungefähr einen Monat, nachdem ich dieses Gespräch mit meiner Mutter hatte, also dieses, wo das Jugendamt auch mit dabei war, dann in eine Wohngruppe tatsächlich gezogen. Also es war auch, also es ist auch eine queer-spezifische Wohngruppe gewesen, die sozusagen sich auch mit queeren Leuten auskennt. Deswegen wollte die Sachbearbeiterin, hat auch sehr spezifisch gesagt, die würde ich ganz gerne in die reinpacken, weil ich glaube, das ist irgendwie ganz gut für dich, da andere queere Menschen irgendwie um dich drum herum zu haben. Und außerdem kennen sie sich auch irgendwie damit aus. Und dann bin ich einen Monat später da eingezogen. Und tatsächlich war ich da, also ich war 15 zu der ganzen Zeit, habe da fast 4 Jahre gewohnt und bin jetzt im Oktober bin ich jetzt ausgezogen ins betreute Wohnen in eine andere Stadt, um zu studieren.
Wir haben auf jeden Fall krass unterschiedliche Erfahrungen, weil ich weiß, dass meine Eltern auf jeden Fall dabei waren bei dem ganzen Prozess. Also ich habe Gespräche mit denen geführt darüber, was eine Wohngruppe eigentlich ist, warum ich mir das vorstellen kann. Und dann haben wir quasi miteinander darüber gesprochen. Und meine Eltern haben dann, so als ich meinen Standpunkt erklärt habe, gesagt, jetzt nicht, ja super, toll, aber dass, wenn ich denke, dass es das Beste für mich ist und wenn es mir dort besser geht, dass sie das irgendwie unterstützen dann. Mhm. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, es war auf jeden Fall total schwer, alleine und mit 15.
Ist das bei dir, also so vielen Leuten ist es ja so, dass man, wenn man dann eine Distanz hat, wenn man nicht jeden Tag aufeinander hockt sozusagen und nicht so den ganzen Tag lang aufeinander angewiesen ist, also sich immer sieht, dass dieser Abstand vielen Leuten ja hilft, tatsächlich eine bessere Beziehung wieder zu ihren Eltern aufzubauen. War das bei dir so?
Ich persönlich finde schon, ich weiß, also es kommt ein bisschen drauf an, wie man für wen besser definiert, aber ich fühle mich sehr, sehr viel wohler mit der Beziehung jetzt. Also ich weiß, ein krasser Wendepunkt für mich war, als ich 18 geworden bin. Also es gab immer wieder auch, ja, Elterngespräche halt in meiner Wohngruppe.
Die HPGs?
Ja, HPGs, aber auch Elterngespräche.
Kurz, wir würden kurz reincrashen.
Oh ja,
Hilfeplangespräch. Ein HPG ist eine Abkürzung für Hilfeplangespräch.
Ja.
Und die soll man, soweit ich weiß, ist die, also man muss das einmal im Jahr machen, man sollte das alles halbe Jahr machen. Und ja, da wird so, sitzen meistens du, deine Erziehungsberechtigten, das kann ja auch jemand anderes sozusagen sein, wenn deine Eltern sozusagen das Erziehungsrecht erfohlen wird, dann kriegst du ja so einen, wie heißt das? Vormund, genau. Dann kriegst du einen gesetzlichen Vormund und dann sitzen sozusagen alle Leute, die da irgendwie was zu sagen haben in deinem Leben, und du sitzen da und werden besprechen, so was das weitere Ziel der Jugendhilfe ist. Also ja, so, das kann sowas sein wie einen guten Umgang mit Geld lernen. Es kann aber auch sowas sein wie, hey, wieder regelmäßig zur Schule gehen. Es kann aber auch sowas sein wie die Rückführung in die Familie wieder probieren, ja, oder Abstand weiter zur Familie, also den Kontakt zu den Eltern zu reduzieren. Also es wird so individuell dann herausgearbeitet, und dann wird sozusagen beim nächsten HPG so geguckt, wie gut du das sozusagen hingekriegt hast. Also so. Und dann werden neue Ziele verfasst für
oder auch
das nächste Jahr.
Neue Einschätzungen für was für, ja, eine Hilfe du gerade eigentlich, ja, genau, benötigst. Also es gab ja bei den HPGs, aber es gab auch trotzdem regelmäßige Elterngespräche außerhalb von Hilfeplangesprächen, bis ich halt 18 war. Und ich weiß, dass seit ich 18 bin und quasi selber die Kontrolle darüber habe, welche Informationen an meine Eltern weitergeleitet werden oder nicht. Also bei mir war ein großer Grund für meinen Auszug auch, dass ich einen anderen Umgang mit meiner Erkrankung im Alltag gebraucht habe. Ich weiß, dass es für mich eine echte Stütze war in Krisensituationen, dass da Fachpersonal war und Leute, die halt dann nicht so sehr getroffen davon waren, ja, wenn ich halt eine Krise hatte, wenn es irgendwelche emotionalen Themen gab. Und das hat mir total geholfen, irgendwie den Umgang mit meiner Erkrankung und was ich da brauche, zu trennen von dem Kontakt mit meinen Eltern. Seitdem, also vor allem seit ich dann 18 geworden bin und eben gesundheitliche Informationen so weit weiterleite, wie ich es möchte, fühle ich mich sehr, sehr, sehr viel wohler und verbringe viel lieber Zeit mit meinen Eltern.
Das ist wirklich schön.
Ich finde es auch sehr schön. Ich meine, es hat voll viel mit meiner individuellen Geschichte und meiner Familiendynamik und so zu tun. Aber ich weiß, dass es sich einfach gut angefühlt hat, so die Wohngruppe als Stütze für Probleme im Alltag, für meine psychische Gesundheit und alles darum herum zu haben und meine Eltern für Themen, für die ich meine Eltern habe. Also ich weiß nicht, ich hatte dann, wenn ich mich zum Beispiel mit denen treffe, dann rede ich halt über Sachen, die uns interessieren. Also ich werde mit meinem Vater gehe ich ins Theater oder so und schön. Mit meiner Mom und meiner Schwester kann ich dann halt Filme schauen oder so, ohne darüber reden zu müssen, wie ich jetzt in welche Schule komme oder nicht und wie belastbar ich in dem Bereich bin oder nicht. Das macht es für mich einfach viel leichter. Also ja, ich finde, die Distanz macht es bei mir auf jeden Fall leichter. Ich glaube, bei anderen Leuten, die ich kenne, auch.
Sicher, tatsächlich. Also ich habe das also sehr oftmals auch also ich weiß, ich bin jetzt vielleicht das Beispiel dafür, aber oftmals ist ja die Idee von Jugendhilfe sozusagen die Rückführung des Kindes in die Familie sozusagen, dass das auch oftmals, also die Betreuer dann probieren dann auch immer so auch nochmal sozusagen zu appellieren, hey, probier es doch nochmal, lass doch langsam angehen. Und für viele hat es auch manchmal geholfen, dann sozusagen mit dem Auszug erstmal einen fast ganzen Kontaktabbruch einzufordern und das dann so nach ihren Maßstäben diesen Kontakt wieder aufzubauen. Und ich finde das auch so schön, weil das kann manchmal richtig helfen, eine kaputte Beziehung zu einer gesunden entstehen zu lassen. Mhm. So wie ich das Gefühl hatte, dass es jetzt bei dir so ist. Mhm. Dass es so, dass du auch, also was mir so aufgefallen ist, du hast so sehr, das fand ich sehr schön, du hast gesagt, du hast jetzt einfach mehr Spaß dran oder hast mehr Lust sozusagen Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, weil das auch was ist für dich jetzt so was Schönes. Und ich finde das ja eigentlich was auch was Erstrebenswertes, dass man so Spaß hat, mit Leuten Zeit zu verbringen, dass man das gerne macht. Ich weiß, also ich bin jetzt, also ich muss auch zugeben, ich finde, die Jugendhilfefälle sind immer so krass individuell.
Ja,
also so finde ich auch nochmal so ein Reminder zu sagen, hey, wir sind auch nur zwei Leute, die irgendwie von ihren eigenen Geschichten erzählen. Das kann man auf jeden Fall nicht auf alle Leute anwenden. Also tatsächlich, weiß ich, also bei mir hat das nicht unserer Beziehung geholfen. Mhm. Also der Abstand hat mir geholfen auf jeden Fall, aber unserer Beziehung nicht, weil meine Mutter das so, also zumindest in meinem Fall war das so das erste Mal, dass ich meiner Mutter wieder Worte gegeben habe. Mhm. Also oder mal so sehr aktiv eine Grenze aufgezeigt habe und gesagt habe, kein Schritt hier drüber, fertig.
Ja, also trotzdem würde ich gerne fragen für die Leute, die vielleicht immer noch ein bisschen Angst haben. Ist es so, dass du diese Realisation dann in der Wohngruppe irgendwann gemacht hast? Also dass du gemerkt hast, okay, die Beziehung verändert sich jetzt nicht und ich glaube, es wird irgendwie nicht mehr in diese positive oder in die Richtung für mehr Kontakt gehen? Oder wurde dir von außen dann eingetrichtert, dass du keinen Kontakt mit deinen Eltern haben solltest? Weil das ist zum Beispiel, was ich glaube, viele Eltern und aber auch Jugendliche sich Sorgen drum machen.
Dass die Kinder da indoktriniert werden.
Ja, natürlich, dass man dann, dass das Jugendamt die Kinder nur wegnehmen möchte und alles, was einem in der Wohngruppe gesagt wird, ist, deine Eltern sind schlimm.
Also meine Wohngruppe hat immer so, ich habe auch mit meinen Betreuern darüber geredet, also mit meinen BetreuerInnen, und die meinten, dass sie sozusagen für mich da sind, dass sozusagen, was mit meiner Mutter passiert, ihnen das nicht, was sie sich sozusagen kümmern müssen. Und das, ich weiß, das hat mich damals auch schon gestört, weil ich war so, wie, meine Mutter ist euch egal. Aber gleichzeitig finde ich es auch trotzdem also super wichtig, weil so, meine Mutter ist ein erwachsener Mensch, ich war ein Kind, ich war 15. Ja. Nee, ich bin da nicht in die Jugendhilfe eingezogen und mir wurde gesagt, brich Kontakt mit deiner Mutter. Ich weiß aber, dass es bei mir trotzdem so war, dass halt so gesagt wurde, hey, wir merken, dass es dir immer schlecht geht, wenn du bei deiner Mutter warst.
Ja.
So, und dann so darüber geredet wurde und auch gesagt wurde, denkst du vielleicht, dass es gut für dich ist, den Kontakt zu reduzieren oder da was denkst du, also dass so probiert wurde, halt Lösungsansätze dafür zu finden, dass es mir damit besser geht.
Mhm.
Und da war unter anderem halt eine der Lösungsansätze, Kontakt reduzieren. Ich glaube, was mein Problem auch damit war, dass sozusagen meine Mutter so sehr explosiv auf meinen Kontakt reduzieren reagiert hat, anstatt mal also so zu reflektieren und zu sagen, okay, warum möchte mein Sohn denn jetzt gerade keinen Kontakt zu mir? Warum könnte man denn arbeiten? Was könnte man denn machen? Dass so dieser Moment nicht kam. Einfach. Und das hat mir dann, ich weiß nicht, deswegen fand ich so, ich fand es richtig gut, dann in der Wohngruppe zu wohnen und die Möglichkeit zu haben, auch mal eine Grenze zu setzen sozusagen und zu sagen, hey, okay, ich möchte gerade irgendwie nicht dich viel sehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es besser wird. Und ich persönlich würde auch so weit zu gehen und zu sagen, dass der Auszug von meiner Mutter und die Einzug in die Wohngruppe für mich, dass ich nicht unbedingt viel länger überlebt hätte, hätte ich weiter bei meiner Mutter gewohnt, um ehrlich zu sein, weil das für mich so krass schlimm war, da zu wohnen. Und also so, für mich war es richtig, richtig wichtig auszuziehen und so. Und ich weiß, ich bin jetzt vielleicht auch eher ein extremer Fall und ihr solltet nicht erst zum Jugendamt gehen, wenn an einem Punkt steht, an dem ich stande. Bitte geht vorher zum Jugendamt. Mir ist es super wichtig, das auch nochmal irgendwie den ganzen Jugendlichen mitzugeben, dass das nicht darauf ankommt, was andere Leute sagen, sondern darauf, wie ihr euch fühlt.
Ja, also ich meine, ich in meiner Situation war es dann tatsächlich so, dass mir gesagt wurde von außen, ey, denkst du nicht, ihr bräuchtet vielleicht Hilfe, aber man muss nicht so lange warten, bis andere sagen, da ist ein Problem, sondern ab dem Punkt, wo ihr selber die Wahrnehmung habt, dass ihr Hilfe braucht oder dass ihr euch gerade so nicht wohlfühlt, dass das so nicht funktioniert, geht es nicht darum, zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, ich finde meine Eltern scheiße und die Eltern sagen, nee, wir sind gut und dann stellt das Jugendamt fest, wer von euch hat eigentlich recht und sind die jetzt entweder scheiße oder gut. Es geht einfach darum, dass ab dem Punkt, wo ihr denkt, ihr braucht Hilfe, dass ihr sie bekommen sollt. Und es geht auch nicht darum, wer Recht hat im Endeffekt, sondern darum, dass ihr euch sicher fühlen könnt und ihr eurer Wahrnehmung vertrauen dürft. Wenn ihr einen Leidensdruck habt, dann ist der da. Egal, welche Regel jetzt drüber oder drunter war oder welche Dynamik jetzt tatsächlich wie war.
Eure Wahrnehmung, weil wenn ihr was auf eine bestimmte Art wahrnehmt, dann ist es eure Realität und damit ist es real, egal was sozusagen außen drumherum das sagt. Und genauso ist halt Jugendhilfe beantragen, trifft das keine Aussage bei eure Eltern. Also auch an die Eltern, Jugendhilfe beantragen bedeutet nicht, dass ihr schlechte Eltern seid.
Ihr müsst auch keine Kriterien erfüllen, um, ich sage mal, es euch zu verdienen dann oder um irgendwie schlimm genug zu sein, um diese Hilfe zu benötigen. Es gibt kein Beispiel, ab wann man Hilfe beantragen kann und was aber nicht so schlimm ist und was dann schlimm genug ist. Wendet euch an die Stellen, die euch die Hilfe anbieten. Und wie genau und was genau wird man dann zusammen erarbeiten können. Aber jeder von euch hat das Recht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ja.
Würdest du dir im Nachhinein wünschen, dass du dich früher getraut hättest, dich ans Jugendamt zu wenden?
Ich glaube schon. Also ich glaube, ich finde das, also deswegen ist es mir auch so super wichtig, sozusagen die Angst vom Jugendamt zu nehmen, dass das Jugendamt nicht so dieser scary, unbekannte, diese gruselige, unbekannte Macht ist, die sozusagen einfach Kinder wegnimmt.
Ja.
Dazu muss ich auch nochmal gesagt haben, Kinder werden sehr, sehr, also Eltern müssen sehr, sehr viel machen, dass denen ihre Kinder weggenommen werden.
Total.
Also auch vor allem bei jüngeren Kindern können Eltern sich leider, also naja gut, leider, also in Anführungsstrichen, sehr viel erlauben mit ihren Kindern, bevor die ihnen weggenommen werden wirklich. Ja. Und bei Jugendlichen kommt das super viel darauf an, was die Jugendlichen sagen. Also Leute werden nicht ohne Grund gegen ihren Willen aus Familien rausgerissen.
Ja. Und was mir zum Beispiel auch noch sehr wichtig ist zu sagen, ich glaube, es ist bei total vielen Jugendlichen, die dann irgendwie in die Jugendhilfe gehen, also dass ein großer Punkt auch ist, was denkt das Umfeld von meinen Eltern dann? Mhm. Also ich weiß, dass, ich meine, es ist ein bisschen, wie du gesagt hast zum Beispiel, dass deine Mutter ja mit Kindern arbeitet und was heißt das denn dann über sie? Oder bei mir war auch ein Thema, okay, was sagt das denn dann über unsere Familie, wenn unsere Tochter irgendwie auszieht in eine Wohngruppe und nicht dann noch zu Hause bleibt? Und ich glaube, mir wäre es total wichtig zu sagen, also ich finde es auch irgendwie ganz gut, dass wir so, naja, ich meine, wie gesagt, jeder Fall ist individuell, aber dass wir so ein bisschen zwei sehr verschiedene Erfahrungen und Geschichten haben, weil von meiner Seite würde ich auf jeden Fall sagen, Jugendhilfe, also irgendwie Jugendhilfe zu beanspruchen, auch wenn es dann stationär ist und man auszieht, heißt nicht, dass es eine total gewaltsame Familie ist oder sowas und dass die Erziehung komplett fehlgeschlagen ist, dass die Eltern alles falsch gemacht haben. Das bedeutet es nicht. Grundsätzlich, und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, grundsätzlich heißt das erstmal, dass ihr, also als Eltern, bereit seid, euch und eurem Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen Hilfe zu holen. Und das ist was Gutes.
Bedeutet nämlich meistens auch, dass da eine Bereitschaft ist, an sich zu arbeiten und was zu lernen. Und ich finde so, der Fokus sollte, also so von der Elternsicht, finde ich, sollte der Fokus darauf sein, eine gesunde Beziehung mit seinem Kind zu führen. Ja. Und ja, manchmal, also ist die Bedingung für eine gesunde Beziehung halt, dass da Abstand ist durch vielleicht einen Auszug in eine stationäre Wohngruppe.
Ja.
Also so, ich habe auch schon Leute aus meiner, also der Wohngruppe, in der ich gewohnt habe, erlebt, die sozusagen wieder zurückgezogen sind zu ihren Eltern nach einer Weile, weil es dann halt besser gelaufen ist. Also
auch teilweise kann es auch an, ich weiß nicht, Erkrankungen oder irgendwas anderem liegen, dass es überhaupt nicht geht, bei den Eltern zu wohnen und gar nicht an zum Beispiel nur der Familiendynamik oder so. Gleichzeitig, wenn es dann aber so ist, dass man zu Hause gefährdet ist wegen der Situation, kann man sich auch auf jeden Fall dahin wenden. Also es gibt, ich sag mal, beide Wege oder mehrere, ganz viele Wege. Ach. Ja, ich glaube, mir wäre ganz wichtig zu sagen, dass man sich nicht schämen muss, Hilfe zu holen und dass vor allem es keinen schlimm genug oder Streit genug oder Gewalt genug geben muss in der Familie. Es geht einfach darum, auf dem Punkt, wo man merkt, man braucht Hilfe, kann man sie sich holen und hat man das, verdient sie sich zu holen.
Keine Ahnung, wenn man sich unsicher ist, ob man Hilfe braucht oder nicht, ein Beratungsgespräch beim Jugendamt, das muss nichts bedeuten. Also du kannst da hingehen und sagen, hey, irgendwie streite ich mich seit einer Woche mit meinen Eltern irgendwie darüber und ja. keine Ahnung, und vielleicht sagen sie dir, irgendwie grundlegenderes Problem, möchtest du die und die Hilfe haben, ja. das und das, möchtest du das tun, oder sie sagen dir, hey, hast du schon mal probiert, das zu machen, möchtest du irgendwie eine Kommunikationshilfe zwischen euch irgendwie haben, also so ein Beratungsgespräch beim Jugendamt schadet nicht. Also falls ihr da sitzt und zuhört und euch gerade denkt, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut das gerade mit meinen Eltern läuft, ich weiß nicht, wie gut ich mich damit gerade fühle, lasst euch vom Jugendamt beraten. Also so ein Beratungsgespräch schadet niemanden. Ihr werdet nicht direkt aus eurer Familie weggenommen. Ich bin ein schlechtes Beispiel dafür. Und kann auf jeden Fall einfach super dolle helfen. Also es ist Jugendhilfe. Das, die Betonung ist darauf irgendwie auf, sie möchte Jugendlichen helfen.
Ja.
Und ich finde das sehr wichtig, das zu betonen, dass das eine Jugendhilfe. Und was mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, ich weiß, wo viele Leute sozusagen auch Angst haben, und zwar ältere Geschwister, ist so, was bedeutet das denn jetzt für meine jüngeren Geschwister? Also dazu kann ich nicht sagen, ich bin der Jüngste in meiner Familie, aber möchtest du dazu irgendwie kurz noch ein paar Worte verlieren?
Ich habe tatsächlich eine kleine Schwester. Also sie war auf jeden Fall ein Faktor, der es mir sehr schwer gemacht hat, zu sagen, dass ich ausziehe oder das in Betracht zu ziehen. Aber ich habe auch, also meine Schwester ist 15, das heißt, ich habe Kontakt mit ihr. Ich vereinbare Treffen mit ihr und ich habe auch Kontakt mit meinen Eltern. Das heißt, ich treffe mich auch mit denen und mit meiner Schwester. Ich weiß nicht, ja, ich hatte sehr viel Angst davor, was das irgendwie bedeutet und was sie davon denkt. Also ob es für sie zum Beispiel den Eindruck macht, okay, ich ziehe von ihr weg oder aus. Aber mittlerweile ist das ziemlich normal. Eigentlich wollen alle Seiten den Kontakt fördern, ja. Und es hat übrigens auch nicht für meine Schwester bedeutet, dass sie dann auch ausziehen muss oder sowas. Und vor allem bedeutet es auch nichts für meine Eltern, in deren, weiß ich nicht,
Berufsleben.
Führungsakte oder sowas.
Genau, es wird nicht in irgendeine Führungsakte aufgenommen. Eltern, die in irgendeinen Kindergärten mit Kindern, mit Jugendlichen als Lehrkräfte arbeiten, haben keinen Effekt auf ihren Job davon. Also für euch Eltern, aber auch für die Jugendlichen, weil ich weiß, das war für mich ein ganz großer Faktor, dass es mir super, super wichtig war, dass das keinen Effekt auf das Leben von meiner Mutter hat, sondern, also keinen negativen Effekt auf das Leben von meiner Mutter, sondern halt einen positiven auf mein Leben. Dann, wir haben jetzt irgendwie so viel geredet, wie das sich so, also wie das so dieser Umstieg so von Auszug von den Eltern in eine Wohngruppe irgendwie ist. Dann würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren, wie ist denn überhaupt dieses Leben in der Wohngruppe? Wie sieht denn das aus? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich bin in einer intensivtherapeutischen Wohngruppe. Das heißt, bei mir ist ja 24/7 jemand da, nachts auch, aber die schlafen. Und wenn wir klopfen oder anrufen, dann sind die da. Aber es ist quasi, also wir haben,
richtig?
Ja, also wir haben einfach ein Haus und jeder hat so sein Zimmer. Ich wohne gerade mit 10 Leuten zusammen. Es gibt immer mal Einzüge und Auszüge, aber es ist nicht wie jetzt irgendwie in einem Krankenhaus oder so, dass jede 2 Tage irgendwas wechselt. Es ist schon dafür gedacht, dass man dort wohnt und lebt und zu Hause ist. Also aber es passiert immer mal, dass jemand auszieht oder einzieht. Also ich habe
bei 10 Leuten ist auch wahrscheinlich, dass da irgendwer mehr Fluktuation drin ist.
Aber ich habe 10 Mitbewohner im Alter von 13 bis, also eigentlich glaube ich 21, aber also ich bin jetzt gerade die Älteste, ich bin 19.
Ah, krass.
Aber es ist gemischt, also wir haben irgendwie auch keine getrennten Geschlechterflur oder sowas oder Stockwerke. Und ich weiß nicht, im Erdgeschoss ist so ein Büro, wo halt die Betreuerinnen sind und wo wir mit denen reden. Es gibt eine Küche, wo jeden Tag gekocht wird. Wir haben so einen Raum für so Lernen, Hausaufgaben, Wohnzimmer, Esszimmer, kleinen so Raum für so Kreatives. Und halt zum Beispiel, weil wir eine therapeutische Wohngruppe sind, hat unsere Einrichtung eine Therapeutin dabei. Also ja, jeder hat sein eigenes Zimmer, was man auch abschließen kann.
Dann kann ich direkt mal so eine ganz interessante Frage stellen, weil ich das natürlich nicht selber weiß. Dürfen die BetreuerInnen denn einfach so in die Zimmer reinkommen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein.
Ach, was, wirklich?
Ja, Kinder haben Recht tatsächlich. Nein, was? Also es ist nicht so, dass dann auf einmal alle Privatsphäre weg ist. Jeder hat sein Zimmer. Es wird geklopft, bevor man reinkommt. Und außer es ist zum Beispiel so, dass irgendwie wir erlaubt haben, dass jemand reinkommt, wenn wir verschlafen oder so, dass wir gesagt haben, ist okay, wenn du reinkommst, dann um mich zu wecken. Wenn nicht, dann klopfen die einfach wie wild. Aber so, es kommt nicht einfach so jemand rein, außer erstens, es ist erlaubt oder zweitens, man denkt, du bist in einer akuten Gefährdungssituation oder so und brauchst gerade Hilfe. Im Prinzip, ich weiß nicht, ist es wie zu Hause mit so ein paar mehr Geschwistern?
Ich finde tatsächlich, ist eher so, also ich finde, um diesen ganzen Vibe so zusammenfassen, ich finde, es ist so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt.
Ja.
Also so, ich finde, finde, das fasst das irgendwie ganz gut zusammen. Du bist halt mit Leuten zusammen, die du dir nicht unbedingt aussuchen konntest.
Ja.
Und man kann auch mal Streit mit den Jugendlichen innerhalb der Wohngruppe haben.
Ja, total.
Das war bei uns auch ein paar Mal so. Und es ist irgendwie immer eine professionelle Aufpassperson, die da ist. Aber du hast irgendwie dein eigenes Zimmer, dass du dich halt zurückziehen kannst, dass deins ist. Und wir haben auch, also so, es haben sich auch teilweise in unserer Wohngruppe, damals haben sich so auch Freundesgruppen gegründet und haben Leute, Freunde fürs Leben gefunden. Und es war auch echt schön. Aber wir hatten auch Leute, die da gewohnt haben, aber die waren halt nur zum Schlafen da und die haben halt gesagt, hey, ich habe gar keine Lust, mich mit Leuten hier zu sozialisieren, ich habe keine Lust auf euch alle.
Ja.
Und es war auch voll okay. Also es ist so, man ist auch nicht verpflichtet, sich in dem Gruppenalltag irgendwie da einzufinden.
Mhm.
Ja, Taschengeld ist auch gesetzlich geregelt.
Mhm.
Und wir hatten auch noch, also wir mussten auch noch Putzdienste damals machen.
Ja,
und dann und ach, da haben wir uns sehr viel irgendwie drum gestritten. Na egal.
Ja.
Aber ich wohne ja tatsächlich nicht mehr jetzt in der Wohngruppe, das heißt, ich will auch gar nicht mehr so viel darüber reden. Und zwar, ich wohne jetzt im betreuten Wohnen. Da haben wir ja kurz vorher ganz am Anfang schon mal eingeschnitten. Das ist so, ja, du, also ich wohne halt alleine in einer Wohnung. Und krieg Geld gestellt im Monat und muss halt davon mein Klopapier kaufen, mein, falls ich neue Klamotten möchte, die kaufen, muss davon mein Essen und mein Kaffeepulver, wichtig, kaufen. Und wohne tatsächlich ziemlich selbstständig dadurch. Also ich finde das auch schon auf jeden Fall nochmal ein krass großer Unterschied von der Wohngruppe.
Ja.
Dass so, dass man plötzlich dann ganz alleine ist. Und ich muss sagen, für mich ist das eine krasse Umstellung von so immer Leute um mich drum herum haben und da ist immer jemand da und man hört immer irgendwen zu, ich wohne jetzt alleine und manchmal liege ich so nachts in meinem Bett und es ist einfach so still.
Ja.
Ich finde das ganz komisch.
Ich habe das auch total, dass ich jetzt, ich kann nur schlafen, wenn ich Geräusche höre, weil ich so, es ist immer irgendwer und wenn es leise ist, dann denke ich mir, irgendwas ist gerade.
Also ich finde das wirklich komisch. Das ist was, die größte Umstellung für mich, jetzt plötzlich alleine zu wohnen und so nicht mehr so konstant irgendeinen Geräuschpegel zu haben. Ansonsten finde ich das aber so schön, weil ich jetzt auf einmal nur noch für meine eigenen Sachen verantwortlich bin.
Mhm.
Also, dass ich mich an keinen Putzplan mehr halten muss.
Ja,
hat mir irgendwie sehr geholfen, weil ich fand Putzplan immer, also ich verstehe, in einer Wohngruppe muss man das irgendwie machen, damit es klappt. Also ich finde es schön, das jetzt so nur noch für meinen eigenen Scheiß verantwortlich zu sein. Und ich weiß nicht, für mich ist es jetzt nur noch ein sehr kleiner Teil von meinem Leben, weil dadurch, dass ich irgendwie studiere und jetzt irgendwie so sehr viele Sachen nebendran auch noch hobbymäßig mache, ist es für mich so, ja, ich sehe meine BetreuerInnen jetzt halt so zweimal die Woche und ich rede halt dann für so 2 Stunden mit denen und dann gehe ich wieder. Also,
wobei ich sagen wollte, also es ist, ich glaube, es gibt auch so Konzepte von betreuten Wohnen, wo du mit 2 anderen Leuten oder so einer anderen Person in einer WG wohnst.
Ja, das ist auch, also Einzelwohnungen sind tatsächlich oftmals sehr schwer zu finden im betreuten Wohnen. Und das ist auch mehr so eine, du brauchst meistens so ein halbes Jahr, glaube ich, um eine Wohnung zu finden.
Mhm.
Und dann kannst du halt entweder sagen, ja, passt oder passt nicht. Und dann hast du nicht, es ist nicht so viel, nicht so wie so, man bewirbt sich auf Wohnungen, sondern die sagen halt, da ist jetzt ein Platz frei in dieser Wohnung mit dieser Person. Entweder gehst du halt hin oder halt nicht.
Ja.
Und dann kannst du halt sagen, ja, oder kannst sagen, nein. Und dann musst du halt wieder ein halbes Jahr lang warten, bis du sozusagen die nächste findest. Also es ist nicht so ein einfacher Prozess. Da sollte man vielleicht auch noch sagen, Jugendhilfe endet tatsächlich rechtsmäßig mit dem 21. Geburtstag.
Ja.
Es ist aber auch nicht so, dass du dann so, du bist 21, jetzt bist du obdachlos. Viel Spaß.
Nee.
Das passiert nicht. Sondern es ist so, also du wirst da sehr raus begleitet und das auch nicht direkt mit deinem 21. Geburtstag. Und
kommt auch mal drauf an, was du hast, wer du bist, unter welchen Umständen.
Genau.
Ich habe auch meine Erfahrungen und meine Kritikpunkte und Auseinandersetzungen gehabt. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es so eine Erleichterung, dass ich weiß, dass es dieses System, dass es dieses Konzept gibt und dass ich weiß, dass auch wenn es eben zum Beispiel in meiner spezifischen Wohngruppe nicht klappt oder mit dem Kontakt dort oder mit der Schule dort oder so, dass ich weiß, dass es so das Jugendamt oder mein Sozialrathaus da drüber gibt, was halt irgendwie versucht, mir dabei zu helfen, selbstständiger zu werden, erwachsen zu werden und was in so diesem Prozess, also ich meine, ich bin erwachsen offiziell, aber so halt dabei ist. Ja, wie du sagst, mit sowas wie, ey, wie fülle ich das da aus eigentlich oder wie mache ich diese Abrechnung und keine Ahnung, was bedeutet das jetzt eigentlich?
Wie macht man eigentlich einen WLAN-Vertrag?
Ja, sowas.
Was ist ein zu teurer WLAN-Vertrag?
Ja, und ich freue mich einfach, ich bin so dankbar dafür, dass ich für solche Sachen jemanden habe, der es irgendwie mir leichter macht in meinem Alltag.
Also ich finde auch, also dass Jugendhilfe mir auf jeden Fall das Leben gerettet hat.
Ja.
Zum gewissen Grad. Ich bin so auch so sehr zwiegespalten, beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ob es zwiegespalten wirklich das richtige Wort dafür ist. Ich finde, dass das Konzept Jugendhilfe ist super wichtig, also dass es das gibt, dass das Jugendamt gibt, dass da Leute sind, zu denen du dich wenden kannst, dass es die Möglichkeit gibt, auszuziehen, dass die auch, also dass es das alles gibt, finde ich super, super, super wichtig und also ist so viel wert und hat so vielen Leuten das Leben besser gemacht. Gleichzeitig bin ich einer derjenigen, der das System auch sehr viel kritisiert.
Ja.
Zugegebenermaßen, ich studiere jetzt auch Erziehungs- und Bildungswissenschaften, also gehe ich auch in so eine ähnliche Richtung dann mit meinem späteren Job wahrscheinlich. Ich finde, gleichzeitig läuft halt in Wohngruppen auch viel schief. Also es gibt viele Probleme innerhalb Wohngruppen und viele Sachen, wo ich sage, das finde ich geht gar nicht. Also ich finde generell die Idee von Wohngruppen super wichtig, dass du die Möglichkeit hast, auszuziehen von deinen Eltern. Gleichzeitig muss man halt auch bedenken, dann wohnen da 15 Jugendliche auf einem Ort, denen es allen mental nicht so gut geht, die alle irgendwie nicht ganz so präsente Eltern in ihrem Leben haben. Natürlich entwickeln sich da ungesunde Dynamiken. Ja. Natürlich passieren da Sachen, die da nicht passieren sollten. Jugendhilfe hat viele Probleme. Trotzdem bin ich unfassbar dankbar, dass das existiert und dass es gibt und dass es eine Möglichkeit ist, von zu Hause auszuziehen und Hilfe zu bekommen.
Wir hoffen, wir haben jetzt irgendwie ein paar Mythen und Ängste vielleicht aufgeräumt, ein bisschen Einblick darin gegeben, was es eigentlich bedeutet, sich irgendwie Hilfe zu holen und was das ganze Jugendhilfekonzept ist und dass es vor allem nicht so gruselig und willkürlich ist, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und tatsächlich ist es auch nicht die letzte Folge, die wir zu diesem Thema geplant haben. Also wir wollen auf jeden Fall noch viel mehr über den Alltag in der Wohngruppe und mehr auf unsere Erfahrungen vom Leben in der Jugendhilfe eingehen. Vielleicht auch tatsächlich mit Personen, die in der Wohngruppe arbeiten.
Ich hoffe, ihr habt irgendwie was Neues lernen können und wie gesagt, ich hoffe, dass wir euch die Angst vom Jugendamt nehmen konnten, sowohl den Eltern als auch den Jugendlichen oder, keine Ahnung, Lehrkräften. Ich weiß nicht, wer ihr alles zuhört. Dass wir euch, wie gesagt, diese Angst nehmen konnten und falls ihr auch noch weitere Fragen habt, lasst ihr uns gerne irgendwie zukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lorena und ich auf jeden Fall bereit sind, noch für eine weitere Folge, um eure Fragen zu beantworten und noch weiter über unsere Erfahrungen zu reden, bereit sind, zurückzukommen und das auch gerne machen.
Ich würde als letzte Nachricht oder so, also als letzten Impuls von mir sagen, schämt euch niemals, euch Hilfe zu holen, egal wie alt ihr seid und ob ihr eher in dem Bereich, ich bin Elternteil und brauche Hilfe mit meinem Kind oder ich bin jugendlich und brauche Hilfe zu Hause. Es gibt Anlaufstellen und niemand ist da, um euch zu verurteilen, sondern eigentlich wollen alle nur helfen. Danke, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Tschüss.
Tschüss.